Rennwoche, das heißt bei uns Vorschau, Streckenkarte, die heißen Themen des Wochenendes zusammentragen, Live-Ticker schreiben, Streams, Sessionberichte, Analysen und Hintergründe noch hinterher. Das erwartet uns und euch am nächsten Wochenende zur Formel E bei uns auf eformel.de. Wie immer, das ist unsere Arbeit und es gibt ehrlich gesagt auch keinen schöneren Job auf der Welt. Damit das möglich ist, sind wir aber auf eure Hilfe angewiesen. Wer uns supporten will, kann das tun auf steadyhq.de/eformel.de ohne Bindestrich und Punkt. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der Folge. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Rennpremiere in der Heimat des Sambas. EPRI-Woche in São Paulo. Auf den Straßen der brasilianischen Metropole fährt die Formel E am Wochenende zum ersten Mal. Kann sich Porsche von den Verfolgern absetzen? Wie stehen die Chancen für die Lokalmatadoren De Grassi und Zette Camara? Und wie kann Abt nach dem Kapstadt-Tiefschlag zurückkommen? Das und mehr in dieser Folge. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und gut gelaunt und mit einer gehörigen Portion Verspätung in eurem E-Pod-Feed begrüße ich euch und begrüße ich zunächst aber mal Tobi Wirz aus der Redaktion. Hallo.
Hallöchen.
Liebe HörerInnen, ihr werdet es gemerkt haben, es ist nicht Sonntag, sondern Mittwochabend und da entschuldige ich mich, naja, nur so ein bisschen für. Ich hätte es aber ankündigen können, dass ich im Urlaub war die vergangenen Tage und wir die Aufzeichnung dieses Podcasts um ein paar Tage verschieben mussten. Es war sehr erholsam. Ich würde jetzt sagen, ich lag am Strand, aber dazu war es an der Nordsee doch ein bisschen zu kalt, um die Badehose einzupacken, die ich wohlgemerkt aber dabei hatte. Tobi, wann hattest du das letzte Mal eine Badehose an?
Theoretisch hätte ich in Kapstadt gut eine anhaben können, also hätte es auch wettermäßig gepasst, aber das ist, muss ich jetzt zugeben, tatsächlich schon deutlich länger her, es war noch vor der Pandemie.
Was?
Also wirklich schon ein paar Jahre. Ja.
Wahnsinn. Okay, Anschlussfrage, wie geht's, weil du gerade Kapstadt angesprochen hast, eigentlich deinem Sonnenbrand, das war ja das heiße Thema beim letzten Mal.
Da ist nichts mehr von geblieben, ist alles schön braun geworden mittlerweile, ich kann mich also wieder normal bewegen, ohne dass ich andauernd Hautschuppen verliere.
Aber braun geworden, nicht wieder weiß, also du bist gut gebräunt jetzt für den Frühling.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, wie schön. Das ist doch gut. Gut gebräunt, holprige Überleitung, aber wird man vielleicht auch als Formel-E-Rennfahrer, wenn man sich jetzt in den Flieger setzt dieser Tage und den Weg nach Brasilien antritt, denn da findet am nächsten Wochenende die Premiere der Formel-E da in dem größten südamerikanischen Land statt. Seit Jahren probiert die Serie da zu fahren. Selbstverständlich ja, wurde die Kampagne, die Serie dahin zu bringen, angeführt von niemand Geringerem als Lucas De Grassi, der Formel-E-Veteran und einer der ersten Mitarbeiter der Serie. Der wollte schon immer in seiner Heimat Sao Paulo ein Formel-E-Rennen haben und hat es einfach bekommen. Was die anderen Fahrer und Lucas De Grassi selbst natürlich auch dort erwartet, das kehren wir in dieser Episode zusammen. Zunächst aber mal, ihr werdet das alle kennen, unser Überblick auf die Meldungen aus den vergangenen, es waren ja 2 Wochen, seitdem wir einen Formel-E-Podcast gemacht haben. Also, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, das hören wir jetzt.
Rücksicht! Die Formel E startet in Sao Paulo mit neuen Spiegeln, welche die Sicht nach hinten deutlich verbessern sollen.
Rückkehr! Robin Freins gibt in Brasilien sein Formel E Comeback. Der Niederländer kehrt bei Abt Cupra nach seinem Unfall beim Saisonauftakt ins Cockpit zurück.
Rolle rückwärts! Der Weltmotorsportrat nimmt Anpassungen am sportlichen und technischen Reglement der Formel E vor. Rookies müssen nicht mehr im freien Training eingesetzt werden, dafür dürfen Rennen zukünftig länger dauern und die Notbremse findet Einzug in die Regeln.
Und Rückkehr! Ex-Audi Motorsportchef Dieter Gass soll die Formel E zukünftig bei technischen und sportlichen Themen beraten. So ein neues Land und eine neue Stadt hat für die Formel E ja üblicherweise auch zur Folge, dass sie eine neue Strecke bekommt. Ehrlich gesagt wüsste ich auch kein Szenario, in dem neues Land und neue Stadt keine neue Strecke bedeuten könnte, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Die Formel E bekommt einen neuen Kurs beim gefühlt 400. Versuch, ein Rennen nach Brasilien zu bringen. Ich glaube, in Saison 1 stand schon Rio de Janeiro im Formel E-Kalender, bevor das dann halt aus diversen Gründen gestrichen wurde. dann zuletzt in Saison 4. Das wurde dann in Sao Paulo allerdings gestrichen und stattdessen fand ein E-Prix in Punta del Este statt, Uruguay. Und jetzt ist es eben in Saison 9 soweit, dass es wohl endlich das erste Rennen in Brasilien geben soll. Tobi, erzähl uns mal ein bisschen was über die Region, wo dieses Rennen stattfindet, über den Kurs, auf den sich die Teams und Fahrer in den letzten Tagen eingeschossen haben. Was macht Sao Paulo besonders?
Ja, erstmal, was es nicht besonders macht, der Kurs liegt zum Teil wieder in einem Messezentrum. Das hat die Formel E ja durchaus schon mal ganz gerne gemacht. Vorteil ist, es sind relativ wenige Anwohner betroffen und größere Veranstaltungen und Zuschauerandrang kennt man da auch. Insbesondere trifft das mit dem Zuschauerandrang auf die Strecke in Sao Paulo zu, denn da befindet sich auch das Anhembi Sambadrom. Da findet die jährliche Karnevalsparade statt und die sind da doch größere Zuschauermengen gewohnt. Die Strecke selber ist 2,93 Kilometer lang, hat 11 Kurven, wird im Uhrzeigersinn gefahren und ja, dadurch, dass wir den E-Pod diesmal ein bisschen später aufnehmen, können wir auch schon sagen, wie lang das Rennen sein soll zumindest. 31 Runden sind geplant, was etwas mehr als 90 Kilometer entspricht. Das ist ein klitzekleines bisschen mehr als in Kapstadt. Da waren es etwa 87 Kilometer, die ursprünglich geplante Rennlänge waren.
Zuzüglich selbstverständlich etwaiger Nachholrunden, sollte Safety Car geben. Ihr kennt die Regel ja alle. Oder in Full Course Yellow, da wird ja auch das Rennen manchmal verlängert nach einem bestimmten Schlüssel. Wir stellen uns mal auf mindestens 31 Runden ein und auf einige ziemlich spektakuläre Überholmanöver. Da lehne ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster und sage, das wird so, weil es wirklich richtig, richtig gute Überholstellen gibt. Denn Tobi, dieser Kurs in Sao Paulo sieht unfassbar schnell aus, wenn man sich die Streckenkarte ansieht.
Ja, das auf jeden Fall. Es wurde jetzt vor ein paar Tagen auch ein Video veröffentlicht, wo Lucas Di Grassi im Mahindra-Simulator über die Strecke fährt. Und der hat beim Simulatorfahren im Qualifying-Modus Geschwindigkeiten bis zu 270 km/h erreicht. Wir haben drei relativ lange Geraden und natürlich gibt's am Ende dieser langen Geraden die besten Überholmöglichkeiten. Das sind Kurve 1, Kurve 4, das ist eine Schikane, und Kurve 7, also insgesamt drei Stellen, wo wir uns drauf einstellen können, dass es Überholmanöver zu sehen gibt. Wie du schon sagtest, es ist eine sehr schnelle Strecke, aber, und das könnte den Fahrern mit nicht ganz so effizientem Antrieb etwas entgegenkommen, es gibt mehr Rekuperationsmöglichkeiten als auf dem letzten Kurs in Kapstadt. Ja, Windschatten, denke ich, wird auch wieder besonders wichtig sein. Wir haben ja in Kapstadt beim Duell um den Sieg gesehen, dass das entscheidend sein kann. Und wir haben hier voraussichtlich die schnellste Geraden im Rennkalender mit 270 km/h, die da erreicht werden. Und auch da kann man im Windschatten viel Energie sparen, die dann ja vielleicht in der letzten oder vorletzten Runde entscheidend sein kann, um das entscheidende Überholmanöver zu setzen.
Ich denke, genauso wird's werden. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt euch die Streckenkarte mal in der aktuellen Kapitelmarke ansehen. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich mal wieder behaupte, das Rennen wird zwei Runden vor Ende vielleicht noch nicht ganz entschieden sein. Ich wäre jedenfalls überrascht, wenn ein Fahrer das Zepter in die Hand nimmt und allen davonfährt. Ich erwarte aufgrund dieses Windschattens und der Bedeutung von Energierückgewinnung, insbesondere in Sao Paulo eben, ich meine, das ist ein Thema, das die Formel E bei jedem Rennen betrifft, aber in Sao Paulo ist das nochmal besonders wichtig, so wie die Strecke aussieht. Ich erwarte, dass es eng wird und knapp wird und dass alle an der Perlenkette fahren und dass zwischen den ersten beiden, sagen wir mal, weniger als eine Sekunde liegen wird bei der Zieleinfahrt und vielleicht wechselt sich die Reihenfolge von den beiden auf den letzten insgesamt 2,933 Kilometer Streckenlänge nochmal. Also es dürfte spannend werden, wenn man sich zumindest nur die Strecke anschaut. Die hat eine Menge zu bieten.
Ja, was nicht ganz so spannend wird, ist das Wetter. Zwar ist Brasilien für durchaus häufige Regenfälle bekannt. Sao Paulo heißt ja auch die Stadt des Nieselregens, wusste ich übrigens auch nicht bis vor ein paar Tagen. Aber in der Tat ist es so, für Freitag und Samstag, wo die offiziellen Sessions stattfinden werden, sind Temperaturen von 28 bis 29 Grad angekündigt und genau 0% Regenwahrscheinlichkeit. Also ist da nicht davon auszugehen, dass es da irgendwelche unliebsamen Überraschungen geben wird. Am Sonntag sieht das schon wieder ganz anders aus, da soll es dann regnen, aber für den E-Prix ist es dann zu spät.
Zumindest ist das die aktuelle Vorhersage. Ich rechne eigentlich damit, dass das so eintritt, denn wir kennen die alte Regel ja in der Formel, ihr regnet es nie. Vielleicht hat Petrus noch was anderes vor und bringt uns das Sonntagswetter mit den 90% Regenwahrscheinlichkeit auf den Samstag vor. Let's see. Ich rechne allerdings genauso wie du mit einem relativ trockenen Rennen. Und das der Vollständigkeit halber. Sao Paulo heißt natürlich nicht Stadt des Nieselregens, ist aber ein Spitzname der Stadt, weil es da so viel Niesel regnet. Sao Paulo heißt Sankt Petrus. Irgendwie, das ist der Schutzpatron der Stadt, der, also als die damals gegründet wurde, dieses Örtchen.
Jetzt hast du aber Petrus und Paulus verwechselt.
Ach, natürlich. Kennst du einen, kennst du alle. Mein Gott. Gut, was tippst du denn? Auf wen müssen wir ganz besonders achten?
Ja, ich hatte es eben schon angesprochen, die Strecke ist ähnlich schnell wie Kapstadt, aber sie hat mehr Rekuperationsmöglichkeiten. Daher sehe ich die Porsche-Antriebe auf der Strecke trotz ihrer hohen Effizienz nicht ganz so sehr einen Vorteil wie in Südafrika, als Antonio Felix da Costa aus dem Mittelfeld raus das Rennen gewinnen konnte. Ich mache einen ganz verrückten Tipp. Ich tippe, Edo Mortara gewinnt das erste Rennen für Maserati.
Sehr zur Freude von James Rossiter, dem Teamchef von Maserati, der ja in der letzten Woche richtig ausgeteilt hatte. Also das mitbekommen, wie der über seine Fahrer geschimpft hat? Das kann man nicht machen. Wir können nicht immer nur in hätte, wäre, wenn sprechen. Wir müssen auch mal was liefern. Der ist nicht so zufrieden mit seiner Saison bisher. Dein Tipp hört er sicherlich gern. Ja, zu Recht unzufrieden, du hast recht, ja.
Ja.
Ich glaube, wenn wir bei den Favoriten sind, an Porsche und DS wird schon kaum ein Weg vorbeiführen. Ich würde mich sehr für Sam Bird freuen, dass der einfach mal so einen Wechsel in seinem Glück bekäme, dass es mal halbwegs vernünftig läuft für ihn.
Der muss ja 5 Plätze nach hinten.
Ach, stimmt, ja, weil seine aufgestaute Strafe, weil er die in Kapstadt nicht ziehen konnte, ne?
Genau, richtig. Er hat ja in Hyderabad hat er ja Mitch Evans getroffen und davon eine +5 bekommen, die er eigentlich in Kapstadt hätte absetzen müssen. Da er in Kapstadt allerdings das Auto im Qualifying zerstört hat und gar nicht starten konnte, ist die Strafe aufgeschoben. Also, ich weiß nicht, ob das mein Top-Favorit wäre, wenn ich ehrlich bin.
Nee, meiner wahrscheinlich auch nicht. Pass auf, du hast was Ausgefallenes gemacht. Ich sag auch was Ausgefallenes. Viele Silben in wenig Zeit. Stoffel van Dorn. Ah. Bei dem läuft es nämlich auch noch nicht so gut in diesem Jahr. Sein Teamkollege sammelt quasi alle Punkte von DS Penske momentan. Die stehen bei 61 in der Wertung. Lass mich mal kurz gucken. 50 davon hat Wern gesammelt. Also für Van Dorn wird's mal Zeit, den amtierenden Champion wohlgemerkt, mal so ein bisschen was Zählbares zu sammeln. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen, wenn er das in Brasilien macht. Ich gönne es jedem Fahrer, aber ganz besonders vielleicht auch Lucas de Grassi und Zetti Camara, so einen kleinen Erfolg einzustreichen. Die sind, glaube ich, nicht die Favoriten, Tobi, aber wir können hier in dieser Episode nicht an den beiden vorbeigucken. Gerade die Grassi, der freut sich tierisch auf das Rennen in seiner Heimatstadt. Was glaubst du, ist für ihn und Mahindra möglich?
Ich denke, da wird es auf jeden Fall erstmal ganz groß um das Thema Wiedergutmachung gehen. Die 4 Mahindra-Fahrzeuge sind ja in Kapstadt gar nicht gestartet. Wir erinnern uns, weil es Probleme mit der Radaufhängung gab. Und das führt dazu, dass die Fahrer nochmal extra motiviert sein sollten in meinen Augen. Und Lucas de Grassi bei seinem Heimrennen, auf das er selber ja auch schon lange hingearbeitet hat, er hat ja schon selber über Jahre versucht, da seinen Einfluss geltend zu machen und auch eine Strecke entworfen für das Rennen in Sao Paulo. Das wird mit Sicherheit an der Motivation nicht scheitern. Woran es dann eher scheitern wird, wage ich zu behaupten, sind die technischen Möglichkeiten des Autos. Ich sehe ihn nur im Mittelfeld, also mit ein bisschen Rennglück und ja auch der Rennintelligenz, die er hat, kann er sich vielleicht in die Punkte nach vorne kämpfen, ja, aber ich glaube, mehr als Platz 6, Platz 7 halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Es ist ja auch genau das eingetreten, Tobi, was wir nach Mexiko gesagt haben, ne? Da war er auf der Pole Position, hat den 3. Platz geholt und hat Champagner geschmeckt auf dem Podium. Und da haben wir in der Analyse beide schon gesagt, na, lass mal abwarten. Wir fürchten, das ist eher eine Ausnahme der Regel gewesen, direkt zum Auftakt in die Saison. Und bislang scheint diese These bestätigt worden zu sein. Nach diesem dritten Platz, nämlich Rang 13, Rang 15, Rang 14 und ein nicht gestartetes Rennen in Südafrika. Das bedeutet für mich, Mahindra ist eher so ein Team aus dem Mittelfeld und deswegen schließe ich mich dir an. Vielleicht sind Punkte möglich für die Grassi, aber ich würde mich freuen, wäre aber sehr überrascht, wenn es nochmal der ganz große Wurf aufs Podium werden würde. Genauso sein Landsmann Sete Camara. Nio 333 hat große Fortschritte gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Sete Camara ist ein hervorragender Qualifying-Fahrer. Das könnte ihm zugutekommen. Allerdings ist Nio 333 in der Sache Renneffizienz noch ein bisschen zurück hinter anderen Teams. Vielleicht etwa auf dem Niveau von Mahindra oder ein bisschen davor. Deswegen auch für ihn sind Punkte möglich. 10 hat er ja schon gesammelt, war Fünfter beim Ypres in Indien. Sonst immer außerhalb der Top 10 gewesen. Kleine Wundertüte der Sete Camara, genauso wie sein Teamkollege Dan Ticktum eigentlich. Bei Nio 333, die würde ich nicht ausklammern. Vielleicht so ein bisschen mit Aufschwung vom Heinrennen. Das peitscht so ein Fahrer ja auch immer voran. Da willst du einfach gut performen und tust es dann entweder auch oder halt gar nicht. Ist ganz oder gar nicht die Sache eigentlich bei Nio 333 und Sete Camara. Viel Erfolg jedenfalls an Sergio und an Lukas. Genießt euer Heimrennen. Und wo wir gerade bei Mahindra waren, ist das eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu dem momentan wohl heißesten Thema im Formel-E-Paddock. Das Kundenteam von Mahindra, Abt Cupra, die mussten genauso wie die Werksmannschaft in Kapstadt aussetzen, wegen den schon angesprochenen Aufhängungsproblemen. Die sind nun hoffentlich beseitigt, Klopf auf Holz. Und beide sind frohen Mutes, dass in Sao Paulo wieder ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Zählbares hinzukommt, wenngleich das bei Abt ziemlich schwer werden dürfte. Was bei Abt immerhin neu und anders ist, abgesehen von der Rekonstruktion der Hinterradaufhängung, ist die Fahrerbesetzung. Denn Tobi, ein Stammpilot ist zurück.
Ja, Robin Freins kehrt zurück. Gut 2 Monate nach seinem Unfall in Mexiko startet der Niederländer wieder in der Formel E. Freins hatte sich ja beim Saisonauftakt schon in der allerersten Runde verletzt, wo er in der Schikane auf das Hinterrad von Norm Nato aufgefahren ist. Beim Aufprall wurde ihm das Lenkrad aus der Hand geschlagen und er erlitt mehrere Knochenbrüche in seiner linken Hand, musste dann noch in Mexiko operiert werden und fiel seitdem aus. Und jetzt ist er wieder am Start. In Sao Paulo ist auch Ersatzpilot Kelvin van der Linde zur Not noch mit dabei, der ja in Diriyah und in Hyderabad Freins im Auto vertreten hat. In Kapstadt, seinem Heimrennen, wollte er auch fahren, aber das Thema hatten wir auch eben, durfte nicht, weil Mahindra die Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen zurückgezogen hat. Es ist auf jeden Fall so, dass Robin Freins wieder im Paddock ist und ja, man freut sich darauf, dass der Niederländer, der doch relativ beliebt sein, weil Nicole, der doch relativ beliebt im Fahrerlager ist, wieder mit dabei sein kann.
Auf jeden Fall. Jetzt startet Freins Saison so wirklich. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er schon in dieser Saison dabei war, nachdem der eine Rennrunde bestritten hat. Also jetzt fällt der Startschuss für sein 2023 auf Elektroseiten wohlgemerkt. Am vergangenen Wochenende ist er schon in Sebring gefahren, in der Langstrecken-WM, hat sich da ganz gut geschlagen. Der hat die Hand, soweit ich weiß, keine großen Probleme gemacht. Deswegen bin ich guter Dinge, dass es auch auf der Buckelpiste in Sao Paulo funktionieren wird. Ist ja ganz schön holprig. Ich habe mir da so ein Video von der IndyCar-Serie, die da vor einigen Jahren, ich glaube ziemlich genau vor 10 Jahren zuletzt gefahren ist, angesehen. Das ist wirklich holprig da, aber nichts, was die Formel eh nicht kennen würde. Müssen nur die Aufhängung eben mitmachen, Zwinker. ich glaube, Freins ist da fit und wird seine Aufgabe gut machen. Denn gut, in der Formel E kommt es auch viel eben aufs Köpfchen an und auf die Erfahrung. Und die Erfahrung hat Freins nun mal. Müller, sein Teamkollege, hat es in den vergangenen Wochen nicht wirklich geschafft, alleine für Abt die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Einerseits, weil das Auto nicht funktionierte, andererseits, weil vielleicht das Glück nicht auf seiner Seite war. Können wir von Abt Cupra in diesem Jahr eigentlich irgendwas anderes erwarten, außer hier oder da vielleicht mal so ein Pünktchen? Was brauchen die, um wieder zu alter Stärke zurückzukehren?
Ich denke, die brauchen erstmal ganz viel Erfahrung mit dem Auto. Das ist ja, ja einer der ganz großen Nachteile, den Abt hat. Die haben vor den Tests in Valencia die Autos noch nicht mal fertig zusammengebaut gehabt. Sowohl die Chassis als auch die Teile vom Antrieb kamen so spät, dass es gar nicht möglich war, dann Rollout zu machen. Und man ist mit gehörigem Rückstand in die Saison gestartet. Das hat sich natürlich nicht dadurch verbessert, dass Robin Freins in Mexiko in der ersten Runde ausgeschieden ist oder dass sie in Kapstadt gar nicht fahren konnten. Ich glaube, für Abt Kupra geht's diese Saison wirklich nur darum, so viel Informationen, so viel Daten wie möglich zu sammeln und ja, dann das, wie du schon sagtest, das ein oder andere Pünktchen vielleicht noch mitzunehmen und dann besser vorbereitet in die neue Saison zu starten.
Dann bleibt zum Abschluss unserer Sao Paulo-Vorschau nur noch der Blick auf den Zeitplan und auf die TV-Übersicht, Tobi. Das ist deine Verantwortung. Wann gibt's Formel E zu schauen? Am kommenden Samstag.
Ja, zunächst einmal positiv für uns Mitteleuropäer ist die Zeitverschiebung in diesem Fall. Die Sessions sind 4 Stunden später im Vergleich zur mitteleuropäischen Zeit. Das heißt, das erste freie Training, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, das ist diese Saison eigentlich immer am Freitag. 20.30 Uhr geht's los. Das zweite freie Training dann Samstag kurz vor Mittag, 11.30 Uhr Qualifying und anschließend das K.O.-Format starten am Samstag um 13.40 Uhr. Und der Start des Rennens, das über, wie schon angesprochen, 31 Runden gehen wird, ist am Samstag um 18.03 Uhr.
Die ganze Show überträgt in Deutschland wie gewöhnlich Pro7 live und in Farbe. Eine halbe Stunde vor Rennstart geht es los mit der Vorberichterstattung. Zuvor läuft das Qualifying mit deutschem Kommentar im Stream auf ran.de. Die Trainings, die davor stattfinden, findet ihr selbstverständlich wie immer bei uns auf eformel.de, wo wir sowieso auch jede Session in einem eigenen Live-Ticker, unserem Hankook Formel E Live-Ticker begleiten. Da verpasst ihr wirklich nichts und könnt auch so Sachen nachlesen, angereichert mit Zusatzinformationen aus dem Teamfunk, und die Streckenkarte haben wir immer im Blick. Manchmal rutscht im Fernsehen mal was durch, manchmal ist nur Splitscreen-Werbung, manchmal ist auch Vollbild-Werbung und dann kriegt man vielleicht was nicht mit. Deswegen ist dieser Live-Ticker auch hervorragend als Second Screen, ein Wort aus meinem Studium, habe ich lange nicht mehr benutzt, geeignet. Also auch wenn ihr Fernsehen schaut, könnt ihr da mal mitlesen. Sehr ans Herz zu legen, und das sage ich nicht nur, weil ich ihn schreibe, sondern weil ich wirklich glaube, dass er gut ist. Viel Spaß beim Rennwochenende. Und jetzt haben wir erstmal alle viel Spaß mit
Tobis Teleskop.
Au ja, smoothe Überleitungen sind heute mein Ding. Tobis Teleskop, das ist
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ich bin begeistert. Heute werfe ich mit meinem Teleskop einmal einen Blick nach Sao Paulo. Denn anders als in der letzten E-Pod-Episode angekündigt, werden wir nun schon dort die neuen Rückspiegel an den Gen 3-Boliden sehen und nicht erst in Berlin. Auch wenn einige das Thema vielleicht schon gar nicht mehr hören können, die Rückspiegel standen schon seit dem Valencia-Test in der Kritik. Die Position der Spiegel war einfach zu niedrig, sodass die Hinterräder die Sicht versperrten, was zu mehreren gefährlichen Situationen in den ersten Saisonläufen führten, wie zum Beispiel einer beinahe Kollision von Sergio Sette Câmara und Pascal Wehrlein im Diriyah Qualifying. Auch Jean-Éric Vergne beklagte sich zuletzt in Kapstadt noch über die Spiegel, weil er den Rennsieger Antonio Felix da Costa bei seinem Angriff in der vorletzten Runde nicht kommen sah und es beinahe geknallt hätte. Nachdem die FIA auf Anfrage von uns, eFormel.de, bestätigt hat, dass neue Spiegel in Hyderabad getestet wurden und in Berlin bereit seien, gab der Automobilweltverband wenige Tage später nochmal an, den Prozess beschleunigen zu können und die Spiegel schon in Sao Paulo fertig zu haben. Ich persönlich bin ja mal gespannt, ob die Anpassung wirklich das bewirkt, was sie soll.
Das sind wir alle und die Fahrer vor allem vorfreudig. Das war ja, ist ja jedem Piloten sauer aufgestoßen, dass man nichts nach hinten sieht. Und je früher die Dinger kommen, desto besser eigentlich. In Berlin wäre schön und gut gewesen. Noch viel schöner und noch viel besser ist es beim Rennen in Sao Paulo. Also so Innovationen, die der Sicherheit zuträglich sind, da bin ich immer sehr glücklich, wenn das früher kommt als später. Und jetzt ist es Zeit für unser Grid Dummies Formel E Quiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das ja aus unseren Vorschau-Episoden auf die Formel E Rennen. Tobi und Tobi haben 3 Fragen vorbereitet. Die stellen wir uns und es geht um Wissen und um wenig zu gewinnen. Ruhm und Ehre vielleicht. Wir wollen einfach so ein bisschen einheizen für das nächste Formel-E-Rennen. Und dabei vielleicht auch noch ein bisschen kurioses Wissen vermitteln. Das wäre sehr schön. Wir können Punkte mitzählen. Ich fange mal an mit der ersten Frage, wo du einen Punkt gewinnen könntest. Und es geht genauso kurios los, wie ich es gerade angekündigt habe. Mit einem Fakt aus unserer Rennvorschau. Da möchte ich noch mal zu einem nachhaken. Wer die gelesen hat, wird sich vielleicht erinnern, in Sao Paulo gibt es eine sehr, sehr große italienische Community. Merkt man auch am Nachnamen von Lucas Di Grassi, der, ja, ich glaube, der hatte irgendwann mal seine 23andMe-Ergebnisse geteilt, irgendwie 95% italienisches Blut hat oder sowas. Das ist kein Zufall in Sao Paulo. Da leben einfach sehr, sehr viele EinwanderInnen aus Italien. Und die backen sehr, sehr viele Pizzen, offenbar. Jedes zweite Restaurant in Sao Paulo ist eine Pizzeria. Schätzt doch mal bitte, wie viele Pizzen werden dort in Sao Paulo pro Minute gebacken?
Ich glaube, ich weiß es, weil ich es in der Vorschau gelesen habe. Es kam mir verdammt groß vor, die Zahl. Weil wir ja über Pizzen pro Minute reden. 720, meine ich, gelesen zu haben.
Vollkommen ins Schwarze getroffen. Ja, da steht's drin in der Vorschau. Eine schöne Maßeinheit, ne? Irgendwie sonst rechnest du Kilowatt pro Stunde oder Kilometer pro Stunde oder sag mal noch so eine Einheit. Keine Ahnung.
Umdrehungen pro Minute.
Ja, Bilder pro Sekunde. 720 Pizzen pro Minute finde ich auch ganz nett eigentlich. Auch, ja. So oder so, es steht 1-0 im Quiz. Richtige Antwort.
Ja, Tobi, meine erste Frage. Dreht sich auch um einen Bericht, den wir vor ein paar Tagen hatten. Mehrere Fahrer wollen die Show bei den E-Prix verbessern und sind daher wie in der Formel 1 für die Einführung von Skidblocks, die beim Aufsetzen für sprühende Funken sorgen. Kannst du mir denn sagen, aus welchem Material die Skidblocks bestehen?
Ich glaube, das ist dasselbe Material, aus dem die Halo-Schutzbügel gebaut sind. Ich weiß nicht, ob das auch die Pläne für die Formel E sind, quasi baugleiche Modelle unter die Autos zu schrauben wie in der Formel 1. Da sind die meines Wissens aus Titan gemacht. Das ist meine Antwort, Titan.
Das ist der Punkt für dich, 1-1.
Dann geht es in Runde 2. Und nach Australien, denn man glaubt es kaum, die Formel E ist in Australien. Zumindest mit einem Showcar, das da seit einigen Tagen ausgestellt wird. Und noch dazu, es ist ein Gen 2 Auto und kein Gen 3 Auto. Also wer auf die Idee kam, so ein ausgemustertes altes Formel E Auto dahin zu stellen, nachdem wir seit einem Jahr ziemlich genau nur Fotos von diesen Gen 3 Boliden sehen, weiß ich auch nicht. War vielleicht noch irgendwie... Ja, die Formel E hat doch in ihrem Büro da in London immer so ein Auto an der Wand hängen. Vielleicht ist es das ausgemusterte alte Gen 2 Auto, das die jetzt da in die Empfangshalle einer Rennstrecke nahe Adelaide geschickt haben. Also wer gerade auf Weltreise ist, schönen Gruß, Lisa 19, Rennstrecke nahe Adelaide, da steht ein Gen 2 Formel E Auto. Ich möchte von dir wissen, Tobi, wie heißt denn diese Strecke, in deren Empfangshalle der Bolide steht?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, das war was Neues.
Das weiß ich echt nicht. Nee, keine Chance. Sorry.
Die richtige Antwort ist The Bend Motorsport Park.
Das okay. Ist, nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also, ich muss zugeben, australischer Motorsport, da habe ich so meine Lücken.
Das ist so vollkommen verstehe. Ist am anderen Ende der Welt für uns aus Europa. Wer mehr wissen möchte zu Austragungsorten der Formel E, also nur, dass da jetzt ein Formel E-Auto in Australien parkt, ich glaube tatsächlich zum ersten Mal, dass irgendwas Formel E-artiges in Australien passiert. Wer mehr dazu wissen möchte, findet von unserem lieben und geschätzten Kollegen Timo Pape auf eFormel.de einen Bericht über potenzielle neue Austragungsorte im Rennkalender 2024. Da steht auch die Info mit The Bend Motorsport Park drin. Unfassbar lang dieser Kurs, 7,8 Kilometer. Das ist also doppelt so lang wie so eine herkömmliche, also mal mindestens Formel-E-Rennstrecke ist. Vielleicht kann man die irgendwie halbieren in der Mitte und dann kommt die Formel-E doch nach Adelaide. Ich weiß es nicht. bekannt vor allem aus GT-Serien, aus den Supercars oder einigen Motorradrennserien. Das noch der Vollständigkeit halber, es bleibt beim 1:1 und jetzt habe ich mal die Gelegenheit vorwegzuziehen.
Ja, Tobi, meine nächste Frage dreht sich auch wieder um die Formel E. Das geht nicht nach Australien, sondern ja, zur letzten Sitzung des Weltmotorsportrates. Dort wurde nämlich beschlossen, dass die Einführung der Notbremse in der Formel E auch Auswirkungen auf das technische Reglement haben soll, muss, wie man das auch immer sieht. Das Gewicht der Fahrzeuge erhöht sich auf 854 Kilo. Auch die Breite der Boliden laut Reglement wächst. Weißt du denn, um wie viel genau?
Nee. Die Breite? Was hat denn... Also das Chassis ist doch genau gleich breit wie vorher, oder?
Korrekt. Aber die Gesamtbreite der Boliden ist mit Rädern gemessen. Und da, ich kann verraten, vorher war die Vorderachse breiter als die Hinterachse.
Jetzt und ist die Hinterachse breiter.
Dadurch die Änderung ist jetzt die Hinterachse breiter, korrekt.
Aber um wie viel sie breiter ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 5 Zentimeter? Wie breit ist so eine Notbremse? Ich schätze mal, wenn es so ein Bremssattel ist, ja, sagen wir 5 Zentimeter, mir fällt nichts Besseres ein.
Das ist vielleicht gar nicht so weit weg, aber ich hatte eben dir schon den entscheidenden Tipp gegeben, die Vorderachse war vorher breiter. Das heißt, es ist nicht die Breite der Notbremse, sondern nur der Unterschied, den die Hinterachse jetzt im Vergleich zur Vorderachse hat, und das sind tatsächlich nur 7 Millimeter. Oh. 1707 Millimeter ist das Formel-E-Auto jetzt breit im Vergleich zu vorher 1700.
Und da gibt's ja auch immer so coole Messinstrumente, ne? So ein Lineal quasi, was man da übers Auto legt, um zu gucken, ob das auch wirklich breit, also nicht zu breit ist, das Auto. Sehr spannend sowas. Ja. Könnte man eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Heute ist aber nicht die Zeit dafür, denn wir sind schon in Runde 3, Tobi. Eigentlich ist meine Regel bei den Grid-Dummies-Fragen ja, dass die Antworten auf alle meine Fragen irgendwo bei eformel.de zu finden sein müssen. Das ist dieses Mal nicht der Fall, deswegen wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Es sei denn, du hast in den letzten Tagen in dein E-Mail-Postfach geschaut. Da gab es nämlich eine Pressemitteilung, die wir jetzt momentan noch nicht irgendwo auf eformel.de meines Wissens nach verwertet haben. Gut, vielleicht hast du es auch vorhin ins Paddock-Geflüster geschrieben, was du schon vorbereitet hast. So oder so, wie heißt die erste Künstlerin, die für das Rahmenprogramm des Berlin-E-Prix bestätigt wurde?
Okay, ich habe keine Pressemitteilung erhalten zum Berlin-E-Prix. Daher habe ich auch keine Ahnung, wer die Künstlerin sein soll, die da auftritt.
Ah, okay. Das war... Okay. Na, das ist natürlich blöd. Das war... Nee, jetzt falle ich unseren Pressekollegen aus Deutschland nicht in den Rücken. Aber es war eine deutschsprachige Pressemitteilung, die die Überschrift trägt: Iliva tritt im kommenden Monat beim Sabic Berlin E-Prix 2023 auf. Weitere Musikacts werden im Verlauf des Monats bekannt gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob sie Iliva oder Iliva heißt. Ich bin leider nicht so firm in deutschsprachiger Musik. Sollte man wohl kennen, denn sie war schon mit Alicia Keys unter anderem auf Tour. Aber
okay,
ich kannte sie ehrlich gesagt nicht.
Ich auch nicht und nee, keine Chance. Aber wo du Paddock-Geflüster sagst, ich denke, das wird seinen Weg da rein finden.
Ich tippe doch auch. Dann geht's jetzt um den Sieg.
Oh, Tobi, du hast tatsächlich die Chance, nach ja, doch einigen Wochen mal wieder zu gewinnen.
Monaten, Jahren.
Jahrzehnten wahrscheinlich noch. Nein, aber tatsächlich, meine dritte Frage dreht sich wieder um die Formel E. Und zwar ist da jetzt bekannt gegeben worden, dass Dieter Gass nach seinem Ausscheiden bei Audi und dem Ausscheiden von Audi aus der Formel E als technischer und sportlicher Berater in die Rennserie zurückkehrt. Weißt du denn auch, wem er in der Formel E unterstellt wird? Also wer sein Vorgesetzter wird?
Jamie Regal wäre zu einfach, ne?
Weiß ich nicht.
Ich meine, der ist der Chief Executive Officer.
Das könnte ja sein, dass er sofort dem Geschäftsführer unterstellt ist. Wäre jetzt natürlich die Frage, ob ich dich das in der Quizfrage fragen würde.
Na, wahrscheinlich nicht, Tobi.
Oder vielleicht ja doch, um dich auf die falsche Fährte zu führen.
Ja. Also, ich meine, streng genommen sind die alle dem CEO unterstellt. Ist die Frage, wie viele noch dazwischen gestellt sind. Du willst wahrscheinlich den wissen, der direkt über Dieter steht, ne?
Korrekt.
Wer steht über Dieter? Schöner alternativer Episodentitel. Oder vielleicht der Finale, weiß ich nicht. Muss ich nochmal entscheiden im Schnitt. Ich könnte mir vorstellen, Tobi, dass es einerseits Jamie Regal ist, aber dass dazwischen noch der Chief Championship Officer der Serie steht. Und das ist Alberto Longo. Dieter Gast, der ist sportlicher und technischer Berater oder so ist sein Titel, ne?
Korrekt.
Das müsste ja eigentlich, also passt zum Chief Championship Officer. Komm, ich sag Longo. Und hoffe, dass du mich nicht auf die falsche Fährte führen wolltest und dass es doch Jamie Regal ist, weil sonst fress ich einen Besen.
Ja, Tobi, den Besen lieber mit Ketchup oder Senf?
Mayo.
Mit Mayo. Ist mit Mayo. Ist aber gar nicht nötig, denn die Antwort war richtig. Alberto yes! Longo ist der direkte Vorgesetzte von Dieter Gast.
Wahnsinn. Ich muss keinen Besen fressen. Ach, ist das schön. Cool. Endlich mal gewonnen. Das kam auch ewig nicht mehr vor. 2-1. Danke. Und schwuppdiwupp ist die halbe Rennwoche schon wieder um. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich fühle mich noch nicht so doll wie Race Week. Wie geht's dir?
Oh doch, ich schon.
Doch, du aber schon?
Sehr gut. Ich komme ja auch nicht direkt aus dem Urlaub.
Ja, ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, ich war jetzt irgendwie die 3-4 Tage nicht im Geschäft, so nach dem Motto. Es könnte jetzt gerade irgendein Mittwoch im Jahr sein, aber es ist tatsächlich der Mittwoch 7 Minuten und 58 Sekunden jetzt live vom Sao Paulo entfernt. Mal gucken, ob ich die Folge heute noch rauskriege.
Bist du denn schon überhaupt wieder bei Mittwoch? Ich kann mir vorstellen, wenn man ein verlängertes Wochenende Urlaub hat, dass das mit den Wochentagen vielleicht auch gar nicht so einfach ist.
Ja, nee, es wurde leider sehr schnell sehr real und ich musste mir leider sehr schnell bewusst machen, okay, es ist wirklich Mittwoch gerade. Tja, schön war es trotzdem, schön erholsam, aber nicht so, dass ich mich nicht freue aufs Rennwochenende. Versteht mich bloß nicht falsch, aber ich fühle mich nicht so wirklich, als wäre Formel E Rennen. Irgendwie geht der Hype an mir vorbei. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Di Grassi auseinandersetzen, der wahrscheinlich schon nicht schlafen kann momentan, weil er sich so freut auf sein Heimrennen.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Wie sieht's bei euch, liebe HörerInnen, mit der Vorfreude aus? Ich hoffe, sie ist groß. Und kanalisiert eure Vorfreude doch einfach, das ist eine holprige Überleitung, mal wieder. Ich weiß, vorhin habe ich mich so gelobt, aber ich krieg jetzt zum Ende der Folge nicht mehr die Kurve. In Richtung kicktipp.de, das haben wir nämlich vorhin so ein bisschen bei den Favoriten übersprungen und eigentlich ist das ja immer der traditionelle Ort, darauf hinzuweisen, dass wir auf kicktipp.de/Formel E ein Community-Tippspiel haben. Dort geht es heiß her in jeder Woche vor einem Rennen und auch während des Rennwochenendes. Svenny aus der eFormel.de Redaktion führt da momentan, aber Pesci, Manrad und auch du, Tobi W. und Stoffel 4 eigentlich auch, sind ihr doll auf den Fersen und da könnte es richtig spannend werden. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, ist dafür noch genügend Zeit bis zum Rennwochenende. Wir tippen das Qualifying und das Rennen, es macht tierisch Spaß und ihr seid herzlich eingeladen. kicktipp.de/Formel E. Und du tippst auf einen Mortara-Sieg also nachher.
Das werde ich mir nach dem Qualifying vielleicht nochmal überlegen, aber aktuell ja.
Okay, gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die ganzen Geschichten, die im Vorlauf des Wochenendes noch so aufkommen werden, im Fahrerlager, das, was die Formel E bewegt, lest ihr selbstverständlich auf eformel.de. Jetzt wünsche ich uns allen erstmal eine schöne Rennwoche, ein schönes Rennen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zur Analyse des Sao Paulo E-Prix. Das wird schön, das wird gut. Tobi, danke dir für deine Zeit heute.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Jo, ciao.